Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Toll, dass du uns wieder zuhörst. Wir sind Sarah und Nina von den Lieblingseltern und mit dieser Folge schließen wir unsere kleine Sommerreihe ab, in der wir uns angeschaut haben, ob die Position, in die ein Kind innerhalb eurer Familie geboren wurde, also als erstes, zweites, drittes oder als letztes Kind, für die individuelle Persönlichkeit des Kindes eine Rolle spielt. Und wenn ja, welche? Psychologische Forschung beschäftigt sich schon seit über 50 Jahren damit und wir haben in den vorangegangenen Podcast-Folgen schon genauer auf die Erstgeborenen und die zweitgeborenen Kinder geguckt und herausgesucht, was Studien hier für Ergebnisse liefern und besonders, was Eltern hierüber wissen können. Und heute, Sarah, was machen wir heute?
Heute beschäftigen wir uns zum einen mit den mittleren Kindern, also das heißt, wenn aus den Zweitgeborenen Mittelkinder werden. Und wir beschäftigen uns auch mit den Nesthäkchen, also mit denen, die die kleinsten sind in der Familie. Das ist unser Plan für heute.
Genau. Und wir wollen starten mit den Mittelkindern, die manchmal auch Sandwich-Kinder genannt werden. Das heißt, die Kinder, die ein älteres Geschwisterkind und danach auch ein jüngeres bekommen. Also das ist die Position, mit der wir uns jetzt als erstes beschäftigen wollen. Und das, was diese Mittelkinder so ausmacht, ist eigentlich, dass die schon ein paar Stunden nach der Geburt ihre Aufmerksamkeit mit zuerst einem älteren Geschwisterkind teilen müssen und später sogar noch mit einem Jüngeren. Das heißt, wir sehen oder Mittelkinder zeichnen sich darüber aus, dass dass sie irgendwo zwischen dem ersten und dem letzten Kind einer Familie geboren werden. Das heißt, die kommen irgendwie zu spät auf die Welt, um diese Privilegien vom ersten Kind zu haben. Und sie kommen zu früh auf die Welt, um sich irgendwie alles erlauben zu können, wie das die Nesthäkchen möglicherweise später für sich in Anspruch nehmen. Also wir wissen psychologisch, dass diese Position manchmal ein bisschen schwierig ist. So, und naja. Es ist auch schwierig, so ein klares Bild von diesen Mittelkindern zu bekommen. Also schwieriger, so ein Bild zu zeichnen, als es das für die Erstgeborenen und für die Nesthäkchen ist. Also die Mittelkinder, die sind so ein bisschen schwer zu greifen, oder?
Ja, und ich finde, was man ja auch mal sagen muss, die Mittelkinder, also wenn wir jetzt von drei Kindern ausgehen, die sind ja auch nie mit ihren Eltern alleine. Ne? Die kommen auf die Welt, du hast es gerade gesagt, da ist schon ein größeres Geschwisterkind. Und irgendwann kommt noch ein jüngeres Geschwisterkind dazu. Das heißt, selbst wenn das große Geschwisterkind ausgezogen ist, ist das kleine ja noch da. Das heißt, als mittleres Kind komme ich ja nicht in den Genuss, meine Eltern mal ganz für mich zu haben. Das finde ich ist was, was diese Rolle tatsächlich sehr ausmacht. Und das hast du ja auch schon so ein bisschen gesagt, dass diese ausgeprägte Position von erst- oder letztgeborenem Kind ist einfach dann schon besetzt. Und diese Zwischenrolle ist einfach so ein bisschen diffus. Das ist ja auch das, was wir häufig oder was Mittelkinder manchmal ja auch sagen, dass sie so ein bisschen das Gefühl haben, sie sind vielleicht ein bisschen übersehen. Oder fühlen sich vielleicht auch ein bisschen übergangen an manchen Punkten. Nicht alle und nicht immer, das ganz sicherlich nicht. Aber das ist was mittlere Kinder natürlich dann auch ein Stück weit ausmacht, irgendwie diese Dazwischenposition zu haben. Auch wenn wir wissen, dass die natürlich nicht nur negativ besetzt ist, sondern wie alles auch seine zwei Seiten hat. Aber es ist natürlich auch herausfordernd, ne? Wenn ich mich nach oben und unten orientieren muss. Und dann können wir uns natürlich auch noch mal angucken, wie ist das eigentlich, wenn es in großen Familien mehrere mittlere Kinder gibt. Also 4 Kinder, 5 Kinder, 6 Kinder. Dann haben wir mehrere mittlere Kinder. Und da kann es dann ja sogar auch so zu Grüppchenbildungen kommen, ne, zwischen den Kindern. Also das ist schon echt eine herausfordernde Position, die diese Kinder da mitbringen.
Genau, und in den Medien, wenn man sich mal so ein bisschen so in der Apothekenzeitschrift oder in der Elternbravo habe ich jetzt gehört, ne? Das finde ich einen ganz schönen Begriff dazu. Das heißt, in so breiter gestreuteren Fachartikeln sich mal so ein bisschen umliest und umschaut, dann wird so ein bisschen gerne mal das Bild vermittelt, dass diese Mittelkinder, dass die so schlechte Eigenschaften haben und dass die besonders kompliziert seien. Und das ist manchmal tatsächlich so, aber die Position des Mittelkindes kann auch mitunter viele Chancen haben. So, definitiv. Das heißt, zum Beispiel früh zu erfahren, dass es Sinn macht oder dass Kinder früh in die Lage versetzt werden, irgendwie zu vermitteln. Das heißt, diese Kinder lernen früh, dass sie nicht die Tollen sind, dass sie viele Dinge noch nicht können, dass sie nicht die Aufmerksamkeit der Eltern auf sich alleine haben. Und damit lernen die ganz, ganz früh umzugehen. Das heißt, diese Idee von Kompromisse finden oder irgendwie einen Weg für sich finden, um eigene Interessen durchzusetzen, das sind so ein paar Vorteile, die Sandwich-Kinder oder Mittelkinder so manchmal zeigen. Das heißt, so diese so ein bisschen fast diplomatischen Fähigkeiten.
Total. Wir wissen das ja auch aus Studien von Lehman aus den 2000er Jahren, dass genau das, was du gerade gesagt hast, wir sehen auf der einen Seite als ein Merkmal, Unsicherheit, auch Verschlossenheit, manchmal auch Ungeduld. Aber ganz viel, wissen wir, gibt es diese Diplomatie, eine gewisse Entspanntheit, diese guten Vermittlungskompetenzen, die du ja gerade schon angesprochen hast, spielen eine ganz große Rolle. Und auch eine hohe Geselligkeit und eine gute Kontaktfähigkeit und Freudigkeit, weil wir wissen, dass diese mittleren Kinder häufiger als die Erst- oder Letztgeborenen tatsächlich anfangen, sich außerhalb dieser Kernfamilie zu bewegen und zu vernetzen. Also, dass sie auch im späteren Alter oder wenn sie älter sind, so auch eher die sind, die sich zutrauen, auch ganz woanders zu leben, woanders zu studieren, woanders eine Ausbildung zu machen. Also die sozusagen als Kinder schon früh rausgehen und ihre Fühler nach Kontakten außerhalb der Kernfamilie ausstrecken und dass sich das auch im weiteren Lebensverlauf tatsächlich zeigt. Also wir sehen auch ganz, ganz viel Positives, was die mittleren Kinder mitbringen.
Und wenn wir mal so gucken, so unsere Hörerinnen haben ja nicht Kinder, die schon über den Auszug nachdenken. Die sind ja, eure Kinder sind ja noch klein.
Wer weiß, vielleicht ist noch so ein kleiner Nachzügler gekommen.
Stimmt, das kann auch sein. Aber wenn ich mir jetzt mal so die ersten 2 Jahre angucke, von Kindern, die ein älteres Geschwisterkind und dann vielleicht sogar schon ein jüngeres Geschwisterkind haben, dann ist das, was ich beobachte, dass diese Kinder sich zum Beispiel ganz, ganz früh gut alleine beschäftigen können. So, das heißt, es war ein ganz praktischer Blick so. Das heißt, das, was wir bei ersten Kindern oft, was Eltern so oft bemängeln oder was für sie so anstrengend ist, dass das Kind sich schlecht alleine beschäftigt. So, dass es immer so einen Input braucht und dass es immer Kontakt sucht zum Spielen, also Kontakt zu den Eltern, dann später auch vielleicht zu Spielkindern. Das sehe ich so in meiner kleinen Bubble nicht so. Das heißt, ich sehe, dass Mittelkinder so ein bisschen so wirklich so sich so ihr Ding so machen. Weißt du, wie ich meine? Siehst du das auch?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das fällt mir auch auf. Ich finde auch, dass das Kinder sind, die auch wirklich sehr offen auf andere zugehen. Also ich finde, wo so Erstgeborene manchmal noch so zurückhaltend sind und ein bisschen Zeit brauchen, finde ich zum Beispiel die mittleren Kinder ganz oft so, dass die da total selbstbewusst erstmal auf dem Weg sind. Zu gucken, wer ist denn da eigentlich noch mit mir? Und das ist sowas, was mir häufig auch auffällt. Gerade wenn ich die Kinder zum Beispiel nach der PKIP-Zeit dann ein halbes Jahr oder Jahr später sehe, wo dann wirklich schon kleine Geschwisterkinder eventuell auch noch da sind und sie dann das mittlere Kind sind, dass das sowas ist, dass sich dann doch deutlich zeigt, einfach so eine Aufgeschlossenheit, die sie mitbringen.
Aus meiner Wahrnehmung sind das Kinder, die irgendwie schon früh gelernt haben, was sie tun können, um irgendwie etwas zu erreichen, ohne dabei so Ärger zu machen. Das heißt, die kommen nicht mit tara, tara, tara und jetzt will ich aber das Spielzeug haben, sondern die machen das irgendwie anders. Die beobachten und wenn es dann da liegt, dann nehmen sie es sich. So. Also genau, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir bei dieser Position erwähnen sollten, dass das, was viele Leute so im Kopf haben, wenn wir über Mittelkinder oder Sandwichkinder reden, dass das so die so eine schlechte Startposition ist oder dass das so nicht Fisch, nicht Fleisch, so, dass das definitiv nicht der Fall ist. Also die Mittelkinder, das hat ja Frank Soloway mal so schön formuliert, dass das eigentlich gar keine schlechte Position ist, um ins Leben zu starten, weil das ist wirklich was ganz, ganz Solides.
Ja, das glaube ich auch. Und weißt du, was mich nochmal total interessieren würde, weil das habe ich gelesen, aber ich habe keine Statistiken dazu gefunden. Habe aber gelesen in der Recherche im Vorfeld, dass die Mittelkinder häufig Berufe wählen, die völlig anders sind als der Rest der Familie. Und das finde ich richtig spannend. Und es würde mich einfach nochmal interessieren, also wenn jemand da auf eine Forschung stößt, ne, gerne einmal an mich weiterleiten. Ich hätte gerne nochmal die statistische Auswertung dazu. Aber das fand ich auch nochmal einen richtig spannenden Aspekt, also dass ich dieses Selbstständigsein, auch dieses Kontakt nach außen suchen, dieses Loslösen auch ein Stück, ohne das jetzt negativ zu meinen, sich eben in der Wahl oder in der Berufswahl auch nochmal wieder zu niederzuschlagen scheint.
Ich glaube, also ich kenne keine Statistik da und keine Zahlen. Wenn ich das so höre, ist das erstmal auch typisch zum Beispiel für Nesthäkchen, da kommen wir ja gleich nochmal hin, ne? Das heißt, die so wirklich komplett aus der Reihe schlagen, so, die so ein bisschen so eine wirkliche Rebell-Position innerhalb des Geschwistergefüges einnehmen. Vielleicht spielt es auch nochmal eine Rolle, wie groß der Altersabstand ist zwischen dem ersten und dem Mittelkind, dass sich Berufswahl da so krass ausprägt. Ja, das ist, guck mal, wie spannend das ist. Also wir haben ja schon in den letzten Teilen von dieser kleinen Serie rausgefunden, also ich könnte nur über Geschwisterkonstellationen. Und es gibt ja auch die Idee zu gucken, wer heiratet wen, nicht? Also da gehen wir heute gar nicht drauf ein. Aber das finde ich unglaublich spannend, wie sich das ausprägt alles. Also wir wissen so aus aktuellen Forschungen, dass wir das alles recht relativieren müssen. Das heißt, der Einfluss ist nicht super stark, so, aber er ist da. Das heißt, es spielt eine Rolle, wie gesagt, ob wir als erstes, zweites oder drittes Kind geboren werden. Und das finde ich unglaublich spannend. Ach, vielleicht sollten wir überlegen, diesen Podcast nochmal umzubenennen, Sarah. Was meinst du?
Ja, wir denken nochmal drüber nach. Aber wenn wir jetzt schon festgestellt haben, dass es ja ganz viel auch Positives gibt, was die Mittelkinder mitbringen. Was würdest du sagen, so ganz praktisch, was können denn Eltern jetzt im Umgang mit ihrem Mittelkind einfach nochmal vielleicht ein bisschen in den Blick nehmen? Was braucht das Mittelkind vielleicht auch nochmal mehr, als das jetzt das älteste oder das jüngste Kind braucht? Hast du da nochmal 2, 3 Tipps, die du uns mit an die Hand geben kannst?
Ja, total wichtig, dass das, was Eltern ja eigentlich, da bemühen wir uns ja in der Regel immer nach, zu schauen, dass wir sie gleich behandeln, das ist natürlich utopisch, aber das, was wir uns bemühen sollten, gleich zu verteilen, ist unsere Aufmerksamkeit. So, das heißt, die zweiten Kinder möchten genauso viel Aufmerksamkeit bekommen wie die ersten und dann auch, wenn sie Mittelkinder sind, wie die zweiten. Und das fällt einfach im Alltag ganz, ganz, ganz schwer. So, ich glaube, dass da einfach das Vorhaben reicht oder das Bewusstsein darüber, dass wir auch die mittleren Kinder mal sehen. So, dass wir denen das Gefühl geben, dass sie auch besonders und einzigartig sind. Bei den ersten Kindern ist das überhaupt nie ein Thema gewesen, weil die sind super besonders, die sind super einzigartig für uns Eltern. Und die Nesthäkchen sind das auch auf eine andere Weise, aber die sind das auch. Und die in der Mitte, denen geht das manchmal so ein bisschen ab von ihren Eltern, dieses Gefühl zu bekommen. Und damit meine ich überhaupt gar nicht, wenn man sagt, gib deinem mittleren Kind das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, das bedeutet überhaupt gar nicht pädagogisch, dass ich permanent loben muss. Sagen, ach, das hast du gut gemacht, ach, guck mal, ach, wie schön, das ist ja schön. Das bedeutet es gar nicht, sondern das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein, das sehen wir über solche Dinge wie, ach, guck mal, du gehst richtig gerne zu Tante Bertha zum Spielen. Das magst du gerne. Oder du bist richtig gerne bei Oma. Da hast du immer richtig viel Freude dran. Oder du isst ganz gerne Gurken. Also dem Kind zu zeigen, ich sehe dich. Ich sehe das, was du magst. Ich sehe das, was du nicht magst. Und das einfach vielleicht 2, 3 Mal öfter zu sagen, ich glaube, mehr ist es gar nicht. Das ist das, was mir einfällt. Fällt dir da noch was zu ein?
Ich finde, das hast du richtig schön zusammengefasst. Mir würde jetzt noch einfallen, einfach wenn die Kinder einen Tick älter sind, da vielleicht auch nochmal drauf zu achten, dass man den Kindern auch nochmal bestimmte Räume schafft einfach, wo sie vielleicht auch mal mit einem Elternteil alleine in die Bücherei gehen dürfen oder auch mal alleine bei den Großeltern sein dürfen, ohne das ältere Geschwisterkind und das jüngere Geschwisterkind. Also einfach solche Situationen vielleicht auch noch mal herzustellen und vielleicht auch zu gucken, wenn ich ein Mittelkind habe, was relativ verschlossen wirkt, also was vielleicht auch viel mit sich selber ausmacht, dann auch zu gucken, dass ich Situationen schaffe, wo wir einfach mal auch unter vier Augen ein bisschen Zeit haben, dass es da vielleicht noch mal Raum kriegt, sich zu öffnen.
Mir fällt noch was ein, und zwar haben wir ja dieses pädagogische Prinzip der Ausnahme, die ja unglaublich wirksam ist, wenn wir sie dezent mal in den Alltag streuen. Das heißt, eigentlich machen wir das ja nicht so, dass du ohne Zähneputzen ins Bett darfst. Oder eigentlich waschen wir, bevor wir Abendbrot essen, uns die Hände. Heute darfst du das mal nicht. Heute musst du das mal nicht machen. Das heißt, den Mittelkindern vielleicht noch ein bisschen mit einem größeren Ausrufezeichen zu signalisieren, pass auf, eigentlich ist das so, eigentlich machen wir das, aber heute brauchst du das mal nicht. Also das machen wir nicht immer, aber den Mittelkindern mal über solche kleinen Dinge im Alltag zu vermitteln, du bist besonders und du bist für mich ganz wichtig, das wirkt sehr. Das wirkt sehr auf das Bild, das das Kind von sich selbst hat. Und dann letztendlich auch auf das Selbst. Auf das Selbst und die Entwicklung des Selbst wirkt sich das enorm aus. Und das sind kleine Dinge. Da bricht uns ja im Alltag nur wirklich kein Zacken aus der Krone, wenn wir das so machen. Die Mittelkinder sind was ganz Besonderes. Das haben wir jetzt rausgefunden. Haben wir denn auch, bevor wir jetzt gleich zu den Nesthäkchen, den kleinen Süßen, rüber hüpfen, haben wir ein Zitat, Sarah, sag mal, was uns die Mittelkinder so ein bisschen beschreibt?
Wir haben natürlich ein Zitat. Wir haben ja immer ein Zitat und heute sogar zwei. Also ganz verrückt. Und das sind eigentlich beides Zitate, das kann ich ja schon mal sagen, die so ein bisschen diese ganze Reihe abrunden. Und wir starten mit einem Zitat, da ist der Verfasser, die Verfasserin unbekannt. Und zwar lautet dieses Zitat: Freunde wechseln, Partnerschaften auch, Geschwister aber bleiben für immer.
Boah, das ist tief.
Das ist tief. Und deswegen lassen wir unsere HörerInnen jetzt mal 20 Sekunden kurz durchschnaufen, bevor wir weitermachen mit den Nesthäkchen.
Und damit wären wir beim letzten Teil unserer Geschwister-Konstellationsreihe und gucken uns die Nesthäkchen an. So, Nesthäkchen sind, das ist schon, der Name ist Programm, oder?
Der Name ist ja eigentlich auch irgendwie nicht so schön, ne?
Da weißt du gleich, was dich erwartet.
Ja.
Gefällt er dir nicht so?
Nee, aber ich finde auch Sandwich-Kinder nicht gut, also,
Nesthäkchen?
Ich finde das so negativ.
Ich finde, das ist ein niedliches Wort.
Ja.
Nesthäkchen.
Aber ich finde, ich verbinde damit so Unselbstständigkeit, weil so dieses im Nest bleiben und da so festhaken. Ja, gut, aber das ist ja mein Thema. Das könnt ihr ja alle, ihr alle HörerInnen ganz anders sehen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie es denn eigentlich ist und ob der Name wirklich Programm ist.
Genau. Also, ich bin ja habe ich ja gesagt, ein großer Fan von Kevin Lehman und von dem, was er, was der so in seinem Lebenswerk, tatsächlich so kann man das wirklich nennen, was er so rausgefunden hat. Und Kevin Lehman ist tatsächlich ein Nesthäkchen, das heißt, er hat zwei ältere Geschwister und hat ganz wunderbare Dinge über Nesthäkchen geschrieben und dazu geforscht und ich finde ein ganz, ganz wunderbares Zitat. Das möchte ich mal vorlesen. Das haben wir gar nicht abgesprochen, Sarah. Aber ich würde gerne ein Kevin Lehman-Zitat.
Na, selbstverständlich. Mal. Komm, erzähl uns mal. Dann haben wir sogar drei Zitate.
Also, Kevin Lehman hat gesagt, dass die jüngsten Kinder sich meistens zu unterhaltsamen Charmeuren und gut aussehenden Manipulierern entwickeln. Sie sind lieb, unkompliziert und manchmal auch ein bisschen geistesabwesend, hat er geschrieben. Es ist höchstwahrscheinlich ein Nesthäkchen, das zum Vorsingen im Schulchor mit offener Hose erscheint.
Ob er da wohl aus Erfahrung gesprochen hat?
Wahrscheinlich hat er aus. Und damit finde ich, trifft es echt den Nagel auf den Kopf, weil das, was Nesthäkchen wirklich ausmacht, ist wirklich eine ganz, ganz, ganz gehörige Portion Selbstironie, weil sie ganz früh lernen mussten, dass sie nun wirklich die Schwächsten überhaupt sind. Die anderen sind zu zweit und können die Dinge schon mal besser. Alles können die besser. Und Nesthäkchen lernen früh, dass sie auch von den älteren Geschwistern belächelt oder sogar einfach angelacht werden, weil sie Dinge nicht können. So, und das prägt viele für ihr Leben so, dass sie aus dieser Not so ein bisschen eine Tugend machen und einfach echt wirklich herzlich über sich lachen können. So, und die Nesthäkchen, die ich aus meinem persönlichen Umfeld kenne, zu denen passt das einfach wie Faust aufs Auge. Passt total gut. So, also die Definition eigentlich ist klar, was ist ein Nesthäkchen? Das sind die Kinder in einer Geschwisterreihe, die keine jüngeren Geschwister mehr haben. So, das heißt, die sind zuletzt gekommen, und ich weiß gar nicht, irgendwann haben wir das schon mal, ist auch ein Lehman-Zitat, die sind zuletzt gekommen, aber sorgen sehr, sehr, sehr gut dafür, dass sie nicht zu kurz kommen. So, das finde ich, ist eine ganz schöne Beschreibung von Nesthäkchen. Wie würdest du sie beschreiben? Oder was fällt dir zu Nesthäkchen ein?
Naja, erstmal ist es ja häufig so, finde ich, auch, dass die Nesthäkchen oder die Letztgeborenen ja tatsächlich auch die sind, auf die Eltern noch mal ein besonderes Augenmerk legen. Also die vielleicht noch mal besonders verwöhnt werden von den Eltern, weil man weiß, das ist jetzt wirklich sozusagen, unsere Familienplanung ist abgeschlossen. Wir machen diese ganzen Sachen jetzt ein letztes, erstes Mal. Also das Kind kommt das letzte Mal in die Krippe. Wir schulen das letzte Mal ein Kind ein. Also das heißt, das hat ja so einen ganz besonderen Status auch noch mal bei den Eltern. Und auch die größeren Geschwister sind ja teilweise so, dass sie die Kleinen auch ein bisschen verwöhnen. Mal belächeln, auch mal ärgern, aber ja schon auch so ein ganz großes Sicherheitsnetz geben können. Das, finde ich, macht es total aus. Und die Nesthäkchen müssen eben auch nicht mehr so für alles kämpfen, weil bestimmte Kämpfe haben einfach schon die großen Geschwister ausgetragen. Und da gibt es schon Regelungen, da gibt es Klarheit. Und vielleicht darf ich auch Sachen früher machen, weil die anderen das ganz toll vorgemacht haben. Also das ist ja was wir dort auch oft erleben. So dieses von, so richtig viel wird vielleicht nicht von mir gefordert. Und manchmal erleben wir auch, dass Nesthäkchen dadurch sehr hilfsbedürftig sein können. Aber vor allen Dingen ist es eben auch das Thema, ich sorge gut für mich. Das heißt, ich gucke schon, dass ich auch mal im Mittelpunkt stehe, dass ich auch mal was sagen darf. Wir wissen, dass Nesthäkchen sehr gesellig sind. Das, was du gesagt hast, diesen Charme auch mitbringen, eine gewisse Unkompliziertheit und Liebenswürdigkeit. Aber dann auf der anderen Seite auch dieses rebellische, eigenwillige, vielleicht auch manchmal ungeduldige Verhalten, was sie zeigen von, ey, pass mal auf, aber ich will jetzt auch. Ich will nicht immer nur die Kleine oder der Kleine sein, sondern jetzt bin ich mal dran. Und das, finde ich, ist eine total spannende Mischung, die wir einfach da sehen.
Ja, also genau, dass egal wie viele Geschwister vor dem Nesthäkchen sind, ob das nur zwei sind oder irgendwie noch mehr, sind die Kleinen bleiben einfach oder starten ihr Leben damit, so der oder die kleine süße Nachzüglerin zu sein. Und das kann dazu führen, tatsächlich, dass diese Kinder auch so unbewusst in so ein abhängiges oder fast unreifes Verhalten gebracht werden und auch dafür belohnt werden, wenn sie das bleiben.
wenn sie so die kleinen, süßen Tollpatsche, die das nicht so hinbekommen oder die dann so niedlich schmollend in der Ecke sitzen und guck mal, auch wie niedlich. Und also das ist etwas, wenn wir jetzt schon mal dahin gucken, was, wo Eltern drauf achten können, ist sich mal selber zu beobachten, was sehe ich in meinem letzten Kind, in meinem jüngsten Kind? So bin ich, passiert mir das, dass ich vielleicht so ein bisschen unbewusst dieses Kind gerne in so einer kleinen abhängigen Position halten möchte? Oder lasse ich dieses letzte Kind sich genauso frei und schnell entwickeln, wie das beim ersten möglicherweise der Fall war? Also eine ganz, so ein bisschen Selbstreflexion erfordernde Aufgabe, die Eltern dann haben, so, ja.
Und ich finde, es spielt da auch wirklich nochmal eine Rolle, wie groß ist der Altersabstand, wenn ich alle drei oder vier Kinder oder fünf in einem relativ kurzen Abstand bekommen habe und dann das Nesthäkchen vielleicht von den Eltern nochmal besonders verwöhnt wird oder nochmal so ein besonderes Augenmerk darauf hat, ist natürlich die Gefahr oder diese Wahrscheinlichkeit, dass die anderen Geschwisterkinder da auch eine gewisse Eifersucht oder Rivalität entwickeln, viel höher, als wenn wir einen relativ großen Abstand zwischen den Kindern, also zum letzten Kind haben, zwischen dem letzten und vorletzten Kind. Weil, das wissen wir auch, wenn die Geschwister schon ein gewisses Alter haben, eine gewisse Selbstständigkeit mitbringen, dann führt das eher dazu, dass die das kleine Geschwisterkind, das Nesthäkchen auch eher mit verwöhnen. So, ne? Also da finde ich, an der Stelle spielt halt dieser Altersabstand auch nochmal eine total wichtige Rolle.
Ja, absolut. Also der ist ja sowieso immer recht bedeutend. So, das heißt, wenn man sich die Positionen anguckt, dann entwickeln sich Kinder anders, wenn da nur, ich weiß es nicht, 2 Jahre zwischen sind, als wenn es zum Beispiel 5 oder 6 Jahre sind. Das heißt, dass das Alter oder der Abstand zum älteren oder jüngeren Geschwisterkind spielt eine total große Rolle.
Und auch das Geschlecht, denke ich, ne? Das ist ja auch nochmal spannend, wenn da 3 oder 4 Mädels sind und dann kommt auf einmal ein kleiner Junge oder da sind 4 Jungs und dann kommt ein Mädchen, ist das natürlich auch nochmal eine andere Konstellation, als wenn noch ein Mädchen oder noch ein Junge in die Familie kommt, ne? Also auch da finde ich, ist es auch nochmal ganz spannend, dass da diese Geschlechterkonstellation auch nochmal eine Rolle spielen kann.
Ja. Genau, was so die Ausprägung der Geschlechtsrolle angeht, da können wir euch in die Shownotes eine ganz, ganz spannende Studie, eine ganz aktuelle tatsächlich aus von der Uni Leipzig verlinken, die sich genau angeguckt haben, wie das denn tatsächlich ist. Das heißt, spielt es, welche Rolle spielt das? Ich glaube, das dann wird unsere Folge jetzt hier zu lang, wenn wir darauf eingehen. Aber ich habe die vor 1-2 Tagen gelesen, so in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge und habe gedacht, ah ja, guck mal, spannend, weil um schon mal ein bisschen zu spoilern, der Einfluss ist geringer, als wir denken. Also ich dachte das lange auch so, was du gesagt hast und 23 ist diese Studie rausgekommen, 2023, mit dem Ergebnis, das ist also eine Langzeitstudie und auch eine ziemlich große, dass der Einfluss geringer ist, als wir angenommen haben. Was die Geschlechtsrolle angeht, ne? So, das heißt, diese ganzen anderen Persönlichkeitsmerkmale hat sich diese Studie nicht angeguckt, sondern nur, wie prägt sich das auf mein Mädchenwerden oder Jungewerden aus? Also, verlinken wir euch in die Shownotes. Das, was mir zu den Nesthäkchen noch einfällt, was wir bisher noch nicht gesagt haben, ist, dass auch wieder, dass sie weniger Lob bekommen als die ersten tatsächlich. Das heißt, wenn wir ein drittes Kind bekommen, dann ist eigentlich auf jedem Gebiet schon irgendwas ganz Tolles passiert. So, das heißt, die ersten Kinder haben irgendwie schon alles gerockt, die haben schon ganz viel erreicht, die haben alle schon schreiben gelernt, die haben alle schon Fahrradfahren gelernt. Das war was ganz Besonderes für uns Eltern. Und wenn das letzte Kind das jetzt auch noch lernt, ja gut, dann nehmen wir das zur Kenntnis. Aber das ist nicht mehr so das besondere Highlight wie beim ersten und dann möglicherweise vielleicht sogar beim zweiten. Und das missen auch Nesthäkchen ein bisschen. Das heißt, wenn wir uns auch nochmal angucken, was Eltern hier wissen können, ist, dass wir auch wieder echt den Kleinen Anerkennung für ihre Leistung zeigen und nicht für das, wie sie niedlich und süß sind oder für ihr Nicht-Können. So, nee, du kannst dir die Schuhe noch nicht zubinden alleine, nee, komm, das muss ich schon noch machen. So, sondern echt genau zu gucken, hey, siehst du, jetzt kannst du das, wie toll. Also Anerkennung für Leistungen zeigen ist definitiv für jedes Kind eine ganz gute Idee. Für die kleinen Süßen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Fällt dir noch was ein, was Eltern so für die Nesthäkchen bedenken können?
Ich würde vorher noch mal da einhaken, was du gerade gesagt hast, weil ich das gerade während du so erzählt hast, noch mal ein bisschen überlegt habe, wie nehme ich das denn in den Kursen wahr, wenn da Nesthäkchen sind. Und ich finde, was du auch sagst, es ist nicht mehr so diese überschwängende Euphorie, wenn jetzt das Kind anfängt zu krabbeln, sich zu drehen oder sich hochzuziehen irgendwo. Und ich finde, die bringen eine gehörige Portion Gelassenheit mit, die Eltern. So. Aber trotzdem nehme ich wahr, dass die Eltern das bei ihren Nesthäkchen noch mal viel intensiver genießen. Also ich finde so diese Euphorie von, oh, wie spannend, dass du das jetzt gemacht hast, weicht so ein bisschen so einem totalen Genuss davon, ich beobachte dich jetzt, wie du diese Dinge tust. Und das finde ich spannend noch mal, wie sich das einfach vielleicht auch so von der eigenen Wahrnehmung und von dem eigenen Gefühl als Mutter oder Vater auch noch mal verändert. Dann, wenn ich das letzte Mal begleiten darf.
Ja.
So, das letzte Mal, dass sich das Kind rollt.
Genau, und siehst du, und das ist genau der Punkt. Das heißt, wenn ich das sehe und mich innerlich für mich so freue, dann freue ich mich nicht vor dem Kind.
Ja, das ist richtig, das stimmt.
So. Und das, beim ersten Kind klatschen wir und springen auf und rufen alle Leute an und hast du gesehen, was mein Kind kann? Das heißt, das ist unübersehbar, das ist ja was wunderbar Tolles. Das erleben die. Das erleben die Nesthäkchen meistens nicht, weil einfach die älteren Geschwister haben das vorher irgendwie auch schon alles geschafft und mein Gott. So, das heißt nicht, dass es uns egal ist, kein Stück. Aber die Freude ist einfach weniger zu hören.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Freude ist anders.
Ja, genau.
Also ihr dürft euch auch laut freuen und ihr dürft auch Menschen anrufen und ihnen Videos davon schicken, was eure Kinder für tolle Fortschritte gemacht haben.
Auf jeden Fall. Also die Nesthäkchen sind, ich hatte ja schon gesagt, dass ich die total charmant finde, weil die so unkompliziert sind. Die passen sich an, ich finde sie kreativ, so das sehen wir auch. Und wenn wir da nochmal in Forschung gucken, dann sind das in der Regel wirkliche Rebellen in der Familie. Das heißt, die ergreifen Berufe, wo kein Mensch vorher im Traum dran gedacht hat, dass das mal irgendjemand in der Familie ergreifen könnte, dass das irgendjemand mal machen kann. So. Und ich sehe auch manchmal, dass das in der Entwicklung, wenn ein drittes Kind geboren wird oder ein viertes, dass Eltern da auch, wie du gesagt hast, oft mit einer großen Gelassenheit rangehen. Das sehe ich, das stimmt. Und ich erlebe, dass da auch manchmal Sachen passieren wie, Mensch, jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich zwei Kinder, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft und dann kommt Nummer drei. So, ja. Also, dass die auch schon früh, wirklich früh auch in den ersten zwei Jahren, sich echt konträr zu den anderen entwickeln. So.
Ja, das stimmt.
Also eine wirklich exponierte Position manchmal einnehmen, die erfahrensten Eltern staunen lassen.
Das stimmt. Aber es wäre ja auch langweilig, wenn alles immer so bleibt, wie es ist und bei 3, 4, 5 Kindern alles immer gleich wäre.
Ja, genau. Also genau, 3, 4 Kinder sehen wir ja, also vier, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das statistisch ist, aber eine Drei-Kind-Familie ist gar nicht mehr so selten, wie sie mal war. Ich glaube, vier auch schon nicht. Fünf wird schon ein bisschen seltener. So, das heißt, da guckt man dann tatsächlich auf mehrere Mittelkinder. Aber das Nesthäkchen bleibt immer das Nesthäkchen. Genau, das Zitat, was Sarah jetzt gefunden hat, ist von François de La Rochefoucauld und das heißt:
An seinen Vorfahren kann man nichts ändern, aber man kann mitbestimmen, was aus seinen Nachfahren wird.
Das ist die Hand an der Wiege, nicht wahr?
So.
Ja, damit beenden wir ein bisschen mit einem tränenden Auge, weil ich das wirklich liebe, mir über diese Dinge Gedanken zu machen. Aber wir wollen euch ja nicht langweilen, also beenden wir diese kleine Serie. Schreibt uns ganz, ganz gerne, ob euch etwas aufgefallen ist, was ihr für Gedanken habt, was ihr beobachtet bei euren Kindern. Also ich bin mega gespannt auf eure Rückmeldung. So. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann liked sie, das heißt abonniert unseren Podcast, sodass ihr keine Folge mehr vergesst. Vielleicht macht es auch Sinn, wenn das die erste Folge ist, die ihr gehört habt, dass ihr euch die anderen Folgen auch nochmal anhört, damit ihr so richtig gut informiert seid. Und dann bleibt uns wieder nichts anderes mehr übrig, als euch einen tollen Sonntag zu wünschen. Und bis zum nächsten Sonntag.
Bis nächsten Sonntag. Tschüss.
Tschüss.